Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schorstag. Wer sich für Kunst interessiert, der wird vor kurzem die eindrucksvolle Sammlung von Heinrich Kirchhoff im Museum Wiesbaden gesehen haben. Kirchhoff, großer Sammler und Kunstmäzen, präsentierte seine Bilder, darunter Jawlensky, Klee oder Nolde, vor etwa 100 Jahren der Öffentlichkeit dieser Stadt. Nach 1933 war es vorbei. Die Gemälde wurden entfernt und zurückgegeben. Und es ist dem heutigen Museum zu verdanken, dass die Sammlung zu großen Teilen noch einmal zu sehen war. Als Besucher dieser Ausstellung bekam man ein Gefühl dafür, was es bedeutet, wenn ein leidenschaftlicher Kunstsammler seine Bilder einer Stadt leiht, stiftet oder schenkt. Deswegen ist diese blaue Stunde drei Sammlern gewidmet, die genau das tun. Ferdinand Wolfgang Nees verschenkt seine Jugendstilsammlung, Reinhard Ernst baut ein Museum für abstrakte Kunst und der dritte, Frank Brabant, machte schon 2014 von sich reden. Zur großen Jawlensky-Ausstellung verschenkte er das Bild Helene im spanischen Kostüm. Da wurden die Wiesbadener aufmerksam. Frank Brabant erinnert sich und sagt, erst kannte mich keiner, dann war ich plötzlich everybody's darling. Jetzt wird er 80 und aus diesem Anlass wird er die Hälfte seiner Sammlung von etwa 600 Bildern dem Museum Wiesbaden stiften. Die andere Hälfte geht in seine Geburtsstadt Schwerin. Eine Sammlerkarriere, die Frank Brabant heute selbst kaum fassen kann.
Ja, ich bin ja aus der DDR geflüchtet, 1958, und bin in Wiesbaden angekommen. Und hatte ein kleines Köfferchen dabei und ich kann das nicht in die Reihe kriegen, nicht hundertprozentig, was jetzt geschehen ist mit mir, dass ich jetzt eine Ausstellung habe in Wiesbaden, dass ich im Museum geehrt werde, dass ich in Schwerin, wo ein anderer Teil der Sammlung hingeht, mich ins Goldene Buch der Stadt eintragen durfte. Und das musste erstmal alles verdaut werden.
Eigentlich ist es ja so, dass du Sammler geworden bist, weil du so höflich bist, weil du so ein höflicher Mensch bist.
Wieso? Wie kommst du jetzt darauf?
Ich denke an deine erste Begegnung
so.
Mit deinem ersten Bild, nämlich bei Hanna Becker vom Rad. Du bist doch dahin gegangen und da gab es zu essen und zu trinken und du wolltest nicht einfach wieder weggehen. Das fandst du unhöflich, deswegen hast du ein Bild gekauft.
Ja, aber ich meine, ich hatte Zeit und bin da zufällig hineingeraten in eine Pechstein-Ausstellung. Aber ich kam auch aus der DDR und war das nicht gewöhnt, wenn man da was zu trinken und zu essen kriegte. Also Kleinigkeiten natürlich, ein Glas Wein, dass man einfach so wieder gehen kann. Und da habe ich Hanna Becker gefragt, ob ich ein Bild abzahlen könnte. Ich habe mir was ausgesucht für 300 Mark damals, aber man hat ja auch nicht so viel verdient. Da hat sie gesagt, ja, das können Sie machen. Und da habe ich ein Jahr lang mein erstes Bild abgezahlt. Und dann habe ich mir natürlich Literatur gekauft zu Pechstein, Hans-Hermann Pechstein, der da in der Brücke war, in einer Vereinigung, Künstlervereinigung. Und dann musste ich natürlich auch entsprechend dann weitersammeln. Einmal hat mein Blut geleckt und dann ging das weiter. Anderen Sammlern geht es wahrscheinlich genauso. Und dann kam ein Kirchner dazu und den Kirchner habe ich dann halt eben mit einem VW zusammengespart gehabt, einen Teil, und habe dann anstatt einen VW zu kaufen, habe ich mir ein Kirchner-Aquarell gekauft und so ging das immer weiter.
Kannst du dich an den Moment erinnern, als du Blut geleckt hattest? Wie war das?
Blut geleckt eigentlich dadurch, dass ich die Literatur mir gekauft habe und habe mich dann orientieren können. Dass es dann noch mehr Künstler in der Vereinigung gegeben hat. Kirchner und Nolde gehörten dazu, Otto Müller gehörte dazu. Und dann musste ich nacheinander musste ich mir dann auch Arbeiten von den anderen Künstlern irgendwann kaufen. So ist es losgegangen, das Blutlecken vielleicht auch. So ist alles angefangen.
Wir wollen ja heute darüber sprechen, was einen Sammler ausmacht. Wann jemand weiß, ich bin ein Sammler. Und das macht mir Spaß und ich möchte gerne viele Bilder haben. Wie ist das? Geht man da strategisch vor? Also wie ist das bei dir gewesen? Du hast nun Pechstein und Kirchner, hast du zwei Bilder gehabt. Hast du dann aus der Zeit nach Bildern gesucht, strategisch, oder hast du genommen, was du bekommen konntest?
Also ich hätte schon gern genommen, was ich bekommen konnte, aber ich habe nicht das Geld gehabt. Und so habe ich peu à peu dann langsam andere Sachen dazu gesammelt, beziehungsweise Bilder von den Brücke-Künstlern. Die Gemeinschaft hieß damals Brücke und ist in Dresden gegründet worden. Und so ist dann peu à peu andere Maler dazugekommen. Aber was macht einen Sammler aus? Das kann ich nicht beantworten. Aber das ist egal, ob man nun Bier, Seidel sammelt oder ob man Streichholzschachteln sammelt. Sammeln ist so ein Gebiet, was eigentlich auch in den Genen von Menschen ist. Früher waren es Jäger und Sammler und heute kann ich auch sagen, dass ich nach einem Bild gejagt habe, was ich unbedingt haben wollte. Und dann habe ich das auch gesammelt, wenn ich es mir leisten konnte.
Wann hattest du einen akuten Anfall von Jagdfieber?
Anfälle habe ich öfter mal gehabt. Jagdfieber ist natürlich das, weil man am Telefon im Schlafanzug sitzt und auf einer Auktion mitbietet und dann kurz vorm Herzinfarkt ist, wenn man es dann doch steigern konnte, was im Limit war, dann, also was man sich leisten konnte, was ich mir leisten konnte. Ja, was speziell, habe ich beispielsweise mal einen Nolde auf dem Schirm gehabt, wie man heutzutage sagt. Und der sollte 3.000 Mark mal kosten und ich bin zur Auktion gefahren. Und ich habe mitgesteigert. Die war eine Dame da, die hat eine Galerie in New York gehabt. Und da habe ich also so lange gegengeboten, bis ich es nicht mehr bezahlen konnte, weil ich im Hinterkopf hatte, das geht nicht nach Amerika, das Bild. Und das ist bei 24.000 Mark gelandet und ich wusste nicht, wie es bezahlen sollte. Es ist also eine sehr spezielle Angelegenheit gewesen, das Geld zusammenzukriegen für diesen Nolde. Den habe ich heute noch. Ein kleines Aquarell, ein kleines Köpfchen, was jetzt auch demnächst im Wiesbadener Museum ausgestellt wird.
Und wie hast du denn das Geld dann zusammenbekommen?
Ich habe erst mal wieder abgezahlt ein Jahr lang und dann habe ich auch noch einen Kredit bekommen können bei der Bank.
Hast du denn auch Bilder erwerben können, indem du handeln konntest?
Ja, natürlich. Das ist auch damit verbunden gewesen, dass viele Bilder liegen geblieben sind auf den Auktionen. Und dass ich die dann preiswert bekommen habe, preiswert in Anführungsstrichen natürlich. Aber das sind auch Bilder gewesen von Malern, die heute zur verschollenen Generation gehören. Und mich hat immer ein bisschen gestört, wenn ich in ein Museum gegangen bin, dass es immer nur 25, 30 deutsche Maler gab, die in den Museen vertreten waren. Und es gab ja eine ganze Menge anderer, die damals in den 20er Jahren keine große Lobby gehabt haben, nicht ausstellen konnten und auch im Geheimen gemalt haben und die 1933 dann verboten wurden. Und um diese Künstler habe ich mich dann auch gekümmert. Heute ist es so, dass die Ausstellungen, die ich mache, so sind, dass ich einmal einen Kirchner oder einen Nolde neben Meyer Müller Schulze hänge und dass die Leute feststellen können, dass die sogenannte verschollene Generation auch Qualitäten hatte, die durchaus bestehen können neben den bekannten Malern.
Waren einzelne Maler von besonderem Interesse für dich wegen ihrer Vita?
Ja, jein. Die Lebensläufe habe ich mir hinterher erst rausbekommen von den Malern. Mir hat in erster Linie ein Bild gefallen. Und dann, egal ob das von Meyer oder von Schulze oder von Kirchner oder von Nolde kam, dann kam aber anschließend erst, dass ich mich kundig gemacht habe, ist es richtig? Mhm. Ja, und habe dann mir irgendwie den Lebenslauf zusammengesucht. Was nicht immer einfach war, aber das ist einfacher durch Googlen und durchs Internet. Früher musste ich in die Bibliotheken gehen und mir das zusammensuchen. Aber da habe ich dann erst gemerkt, oft, was für ein trauriges Schicksal die Maler hatten. Beispielsweise bei Elfriede Lose-Wächler, die gemalt hat. Die vertreten ist mit drei Bildern, die damals keiner haben wollte und auf den Auktionen gesteigert, gekauft im Nachverkauf. Und die ist 30/32 in Nervenheilanstalt gekommen, weil sie einen Nervenzusammenbruch hatte und weil ihr Mann sie verlassen hatte. Und die ist 1940 im Rahmen der Euthanasie umgebracht worden. Das ist so beispielsweise ein gravierendes Schicksal, was ich erst anschließend herausbekommen habe.
Du hast dich auf diese Maler, sagen wir mal, kapriziert. Neue Sachlichkeit, Expressionismus, unbekannte Maler aus der Zeit. Aber du hast nicht plötzlich gedacht, ach, ich könnte mir mal ein Bild aus dem Impressionismus zulegen.
Impressionistische Bilder habe ich wenig. Ich habe einen Toulouse-Lautrec dabei und einen Nachimpressionisten, Louis Valtard heißt der. Die habe ich auch mit eingebunden, die um die Jahrhundertwende noch 1901, 1902 gemalt haben. Und zu diesen Bildern gehört ja auch die frühe Helene von Jawlensky, die noch im impressionistischen Stil gemalt worden ist.
Das ist das Bild, das du großzügigerweise dem Museum Wiesbaden geschenkt hast.
Ja, genau, das ist das Bild, wo Russen mir ziemlich hohe Summen angeboten hatten, die ja ihre Bilder und ihre Maler wieder zurückkaufen wollen. Kandinsky und Jawlensky waren ja Russen. Da habe ich immer an meinen Teddybär gedacht.
Was hat dein Teddybär zu tun mit dem Jawlensky-Bild?
Da bin ich, der Teddybär war immer dabei. Ich bin in Schwerin geboren, bin zu meinen Großeltern nach Stettin gekommen. Da gab es dann Bombenangriffe, die ich auch mitgemacht habe als kleiner Junge, mit Teddybär im Arm. Und dann bin ich zu den Großeltern nach Hinterpommern gekommen, in die Nähe von Köslin. Auch Teddybär immer dabei. Und dann bin ich auf die Flucht gegangen und habe den Teddybär bis nach Schwerin wieder gerettet. Und wir mussten raus aus der Wohnung, weil die Russen die Wohnung haben wollten. Also der ganze Bezirk ist dann für Offiziere beschlagnahmt worden. Und ich bin runtergekommen mit dem Teddybär und vor der Tür saß eine Russin, eine Offizierin. Und die riss mir den Teddybär weg und er war verschwunden. Und das habe ich natürlich irgendwo im Hinterkopf nie so richtig in die Reihe gekriegt. Und deswegen sollte das Bild ja auch nicht nach Russland gehen. Die große Dame von Jawlensky, Helene im spanischen Kostüm, was ich dem Museum geschenkt habe jetzt.
Weil die Russen deinen Teddybären immer noch haben.
Ja, ich glaube, der existiert nicht mehr. Aber das war im Hinterkopf immer dabei. Das ist mir hinterher erst richtig eingefallen, wie die denn auf einmal kamen und unbedingt das Bild haben wollten. Die russische Dame, die Helene im spanischen Kostüm.
Du hast über einen Zeitraum von 50 Jahren jetzt Bilder gesammelt. Wie ist der aktuelle Stand? Wie viele Bilder hast du?
Von 55 Jahren, jetzt insgesamt 63, bin ich angefangen. Ich habe jetzt 600 Bilder inzwischen zusammenbekommen. Und die sind jetzt geteilt worden. Eine Hälfte geht nach Schwerin in meine Heimatstadt und die andere Hälfte bleibt in Wiesbaden.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Wird deine Sammlung jetzt geteilt? Also die Hälfte ist in Schwerin, die andere Hälfte in Wiesbaden. Und deine Wohnung, die jetzt voller Bilder ist, die ist dann leer?
Nein, die Bilder bleiben so lange bei mir zu Hause natürlich, bis ich jetzt mit fast 80 Jahren, irgendwann ist es ja in die Zeit gekommen, dass ich dann nicht mehr lebe. Und dann wird die geteilt. Und vor allen Dingen, die beiden Museen sollen in Zukunft, was auch testamentarisch bei mir festgelegt wurde, sollen in Zukunft zusammenarbeiten und sich untereinander austauschen.
Und was ein richtiger Sammler ist, der kann ja nicht aufhören zu sammeln. Also wird das auch bei dir der Fall sein?
Ich habe das schon eingeschränkt. Ich habe das schon sehr eingeschränkt. Es ist schon nicht mehr so, dass ich also... Und ich weiß auch nicht mehr, wohin. Die Wände sind voll bei mir.
Also das Jagdfieber ist vorbei?
Das Jagdfieber ist weitgehend vorbei, ja. Aber wenn ich heute im Lotto gewinnen würde, 23 Millionen oder noch ein bisschen mehr, es würde ein halbes Jahr dauern, dann wäre keine 23 Millionen mehr da, sondern ich hätte das wieder in Bilder angelegt. Aber dann würde ich auch noch einen Platz finden und es braucht ja nur ein oder zwei Bilder sein, die dann entsprechend teuer wären.
Ja, und das wäre dann übrigens ein Bild von Vincent van Gogh. Am 11. April wird Frank Brabant 80 Jahre alt und ab 13. April wird seine umfassende Kunstsammlung in der Ausstellung von Beckmann bis Jawlensky im Museum Wiesbaden zu sehen sein. Übrigens war Frank Brabant früher Chef der legendären Disco Pussycat. Zur Erinnerung an die glorreichen Zeiten damals hören wir Gloria Gaynor und I Will Survive. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde, in der wir Wiesbadener Kunstsammler würdigen. Im letzten Jahr schenkte der frühere Unternehmer und Kunsthändler Ferdinand Wolfgang Nees seine Jugendstilsammlung, die Kennern zufolge nur in Superlativen beschrieben werden kann, dem Museum Wiesbaden. Hunderte von Bildern, Objekten, Möbel, für die der Südflügel des Museums leergeräumt wird. Ich hatte die Gelegenheit, kurz mit dem 88-jährigen Sammler zu sprechen, der sich freut, dass seine Sammlung in Wiesbaden gut untergebracht ist. Was macht einen Sammler aus, Herr Nees?
Ich habe zwei Grundsammlertypen kennengelernt. Das erste ist der Privatsammler. Privatsammler, der aus gutem, mittlerem oder auch kleinerem Vermögen schöpft und daraus seine Wünsche befriedigt. Und es gibt den großen Sammler, das sind Industrielle, Großkaufleute oder sehr reiche Leute, die aber aufgrund ihrer Beschäftigung nicht die Gelegenheit haben, das zu tun, was ein Sammler machen muss, nämlich überall gucken, auf alle Märkte gehen, auf alle Ausstellungen gehen und. Das heißt, das wirkliche Sammeln kommt manchmal an einen Fulltime-Job heran. Das kann natürlich ein Mann, der sehr viel Geld hat oder verdient, wird sehr oft die Zeit dafür nicht haben. Das heißt, er wird mittels Helfern an die guten Objekte herankommen, was aber in meinem Fall nicht der Fall war. Ich hatte die Möglichkeit, ich hatte eine ordentliche finanzielle Ausstattung von meiner Familie her, ich sage ordentlich, und ich war zur Zeit meines Sammlerbeginns, war ich auch schon Händler. Ich war ein Händler in Sachen Kunst, Jugendstil. Jugendstil war zu der Zeit, das war in der ersten Hälfte der 60er Jahre, war ein wichtiges, hochkommendes Gebiet. Es kamen die ersten interessanten Ausstellungen, meistens aus der Schweiz. Schweizer Museen stellten in Deutschland aus und erstaunten mich mit den sehr außergewöhnlichen, manchmal bizarren Formen der Möbel und zeigten Objekte, die es in meinem Blickfeld zuvor nicht gab. Ich komme aus einem Haus mit Barockmöbeln, schöne Möbel, zum Teil auch Möbel, die im kunsthistorischen Sinne nicht original waren. Meine Großmutter liebte nämlich nicht die originalen Möbel, weil, wie gesagt, die Schubkästen, die gehen nicht richtig, die Schlösser schließen nicht richtig. Ich will ein gutes, neu gefertigtes Möbel aus der Epoche haben. Das waren die Möbel, die meine Jugendzeit, die ich in meiner Jugendzeit gesehen hatte. Also mit den Originalen bin ich nicht in Berührung gekommen.
Lassen Sie uns doch bitte zu den Anfängen zurückgehen, also zu Ihrer Jugendzeit. Wann haben Sie denn angefangen, sich zu interessieren, dass man so schöne Stücke, die man sieht, auch erwerben kann?
Das kam nach und nach. Ich habe ja erste Ausstellungen gesehen, von meinen Eltern begleitet, meistens im Museum in Frankfurt, und hatte aber noch nicht die Idee, solche Stücke selbst zu erwerben. Weil ich hatte wohl zu der Zeit noch nicht die eigenen Mittel, um solche Erwerbungen zu machen. Ich machte zu jener Zeit eine verspätete Banklehre bei der Commerzbank in Frankfurt. Direkt gegenüber der Commerzbank war ein Händler. Dieser Händler hatte zu der Zeit schon sehr für mich außergewöhnliche Jugendstilobjekte. Außergewöhnlich auch in dem Sinn, dass ich ihre für mich damals gewagten Formen nicht verstanden habe. Aber dieser Laden zog mich an. In jeder Mittagspause stand ich in dem Laden. In diesem Laden kam es dazu, dass ich meine ersten Objekte erwarb. Die ersten Objekte waren ein paar Leuchter, ein paar französische Leuchter, ohne Namen, nicht signiert, sehr schön, floral. Was kosten die? 90 D-Mark. Ach je, 90 D-Mark, ist denn mit dem Preis nicht noch was zu machen? Naja, also wir kamen dann schließlich auf 70. Und die 70 habe ich mir dann in zwei Partien aus der Tasche gezogen. Und diese Leuchter waren der Anfang meiner Sammlung. Sie gehören nicht zu den besten Stücken, die ich inzwischen habe, aber sie gehören zu den ersten. Und ich wahre sie wie ein Heiligtum. Und ich würde Wert darauf legen, dass wenn meine Sammlung in eine öffentliche Sammlung umgewandelt würde, dass auch diese Leuchter ihren Platz fänden. Wichtig für die Entscheidung, selbst zu sammeln, war ein wichtiges Geschenk zum Geburtstag von meiner verflossenen Frau, meiner damaligen Frau. Das Buch heißt heute noch Art Nouveau Jugendstil von Schmutzler. Und dieses Buch Schmutzler habe ich wie eine Bibel gelesen, von Anfang bis Ende. Und es stehen auch heute noch Auffassungen, er vertritt Auffassungen im Buch, die sich ja längst von namhaften Wissenschaftlern konterkariert oder angegriffen werden. Aber diese Auffassungen sind noch mein Eigentum und dieses Buch hat mich so stark inspiriert, dass ich nach einiger Zeit, ich hatte gerade angefangen, in den Kunsthandel zu gehen und es hat mich inspiriert, mit Jugendstil in den Kunsthandel zu gehen, was zur damaligen Zeit noch eine ausgesprochen gewagte Sache war, die nicht unbedingt auf Aussicht auf Erfolg haben musste.
Sie haben also von Anfang an beschlossen, Jugendstil und Symbolismus zu sammeln. Da gab es keine Irritationen oder keine...
Es gab große Irritationen. An Symbolismus habe ich zu der Zeit noch gar nicht gedacht. Wenn ich das dazu sagen darf, ich dachte nur an Jugendstil Art Nouveau. Das waren Objekte. Der Jugendstil ist eine Kunst für Objekte. Ich muss jetzt nicht tiefer greifen über die Entstehung des Jugendstils. Also ich würde sagen, es war eine im Großen und Ganzen geistige Anleitung und es zeigte in dem Buch schon Objekte, die in meinem bisherigen Verständnis nicht enthalten waren. Sie waren nicht Bestandteil meiner sogenannten künstlerischen Bildung von zu Hause, die besonders von meiner Mutter doch betrieben wurde, die mit uns ins Museum ging, auch auf die Documenta ging und nicht zu wenig. Meine Mutter gehörte zur früheren Generation und ihr Anliegen war für sie, in die Documenta zu gehen, was wir alle getan haben. Wir haben auch die Entwicklung, die klassische Moderne wurde von meinem Elternhaus sehr, sehr forciert. Da war es natürlich fast wie ein Donnerschlag, dass ich plötzlich mit der Idee herankam, ich wolle mich für Jugendstil interessieren. Jugendstil war nun ganz fremd. Mein Vater sagt in seinem Düsseldorfer Rheinisch, das ist Jugendstil. Und das war derartig abwertend, dass ich also kein weiteres Wort mehr sagte.
Das hat er gemeinsam mit Kaiser Wilhelm II.
Es war nicht ganz so schlimm. Der Kaiser Wilhelm II. Hat es preußisch gesagt, abgehackt. Mein Vater hat es rheinisch gesagt. Und da war es fließend, aber es war genauso eindrucksvoll.
Hat er seine Meinung später geändert?
Nein, das glaube ich nicht.
Darf ich Sie noch fragen nach Ihren Lieblingsstücken?
Ich hatte zu Anfang bis Mitte meiner Sammlung Lieblingsstücke. Mittlerweile sehe ich die Sammlung als ein Ganzes.
Eine letzte Frage noch. In der Schenkung sind jetzt 570 Werke im Wert von über 40 Millionen Euro. Ich wollte jetzt nicht auf die Millionen Euro hinaus, sondern auf die Sammlertätigkeit, weil ich gehört habe, dass ein Sammler nie aufhören kann zu sammeln. Und das hat mich interessiert, ob noch zu den 570 Werken noch was dazugekommen ist.
Ja.
Ja, meine Frau beantwortet.
Ja.
Ja. Ich kann es nicht lassen, aber zwischendurch sagt man mir, ich muss jetzt die Pfennige etwas zusammenhalten. Aber nun ja, ich werde ja infolge der Umwandlung der Sammlung, werde ich mein Haus, mein schönes Haus, das ja nutzlos wird, zu versuchen zu verkaufen und hoffe natürlich aus den daraus fließenden Mitteln noch das eine oder andere kaufen zu können.
Kurze Pause mit Musik, einem Stück von Debussy, der zu den bevorzugten Komponisten von Ferdinand Nees gehört, das Mädchen mit den Flachshaaren. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der blauen Stunde. Die Sammlung von Ferdinand Wolfgang Nees wird zu seinem 90. Geburtstag am 28. Juni 2019 zu sehen sein. Und damit beginnt auch das Jahr des Jugendstils. Museumsdirektor Alexander Klar erklärt, was das heißt.
Also die Schönheit an Wiesbaden ist, dass es ja als Großstadt eine eher kleine Stadt ist. Das heißt, viele der Player kennen sich hier und man kann Dinge zusammen machen. Und wir haben uns halt gedacht, im Anschluss an das durchaus erfolgreiche Black and White Jahr mit Elsworth Kelly 2012, wollten wir mal wieder so eine wiesbadenweite Sache initiieren. Und diese Jugendstil-Ausstellung ist doch von mindestens europaweiter Qualität, wenn nicht sogar internationaler. Da steht es Wiesbaden gar nicht schlecht an, wenn es geschlossen und mit einem großen Klang darauf reagiert. Und der Jugendstil ist halt nun auch eine Kunstrichtung, die wirklich in die Breite gedacht werden muss, von Kunst über Design, Mobiliar, Musik, Literatur, Film. Und je länger man nachdenkt, desto mehr wird es. Und da bot sich natürlich an, dass man Wiesbaden komplett bespielt.
Das heißt, Sie haben Kooperationspartner.
Genau, wir haben
zum Beispiel das Theater.
Mit denen haben wir angefangen. Das ist nun der andere große Player, vielleicht sogar der größere Player als wir. Und da wir halt, also ich bin selber natürlich, was heißt natürlich, ich bin selber musikinteressiert, bin ja auch Cellist unter anderem und musikalisch gerade speziell im späten 19. Jahrhundert unterwegs. Deswegen ist mir natürlich klar gewesen, hier werden wir ohne Musik gar nicht können. Und ich fand dann mein Pendant im neuen Generalmusikdirektor, der spontan ansprang und sagte, das ist auch eins seiner Felder. Zu Jugendstilmusik ist nicht nur Mahler oder Zemlinski zu denken, sondern wirklich eine breite Palette von französischen, belgischen, deutschen, österreichischen Komponisten, die ähnlich opulent, modernistisch gedacht haben, wie das die bildenden Künstler und die Designer getan haben.
Und gibt es noch andere kleinere Player?
Wir wollen eigentlich mit allen zusammenspielen. Das reicht vom Caligari, also zum Film, und bis hin zur Literatur. Wir sind weit unterwegs im Fragen und es bildet sich jetzt so langsam, das ist ja so ein bisschen Dominoeffekt, man stupst etwas an und schaut, was passiert. Das Monau-Theater könnte ich mir vorstellen, das gerne mit einsteigt. Also wir sind jetzt gerade unterwegs, weil jetzt auch langsam sich konkretisiert, wie unsere Dauerausstellung eigentlich aussehen wird. Und dann macht es auch Sinn, mit Leuten zu sprechen. Insofern, glaube ich, sind wir gut in der Zeit und so ein Hauch Funke an Esprit durch das Unerwartete will man sich auch noch lassen. Ich denke, das bildet sich jetzt so in den nächsten Monaten und ich bin mir aber sicher, dass es da ein grandioses Programm geben wird.
Und grandios sind dann auch die Ausstellungen bzw. die Sammlungen, die Sie jetzt im Museum haben werden, nämlich die Sammlung Nees und die Sammlung Brabant. Können Sie bitte mal erklären, welche Bedeutung diese Sammlungen haben für die Kunst und für die Wiesbadener?
Also ich denke, das ist vielleicht kein Zufall, dass all diese Dinge, sind ja drei, Sammlung Ernst gehört noch mit dazu, Brabant und Ferdinand Nees, dass die jetzt auftauchen. Denn natürlich hat sich in den letzten Jahren so ein Klima herausgebildet, wo klar wurde, Wiesbaden kann auch was. Davor war so ein bisschen der Gedanke, wenn wir was können, dann gehen wir nach Frankfurt. Und stetes Werben um die Wiesbadener Lokalpatrioten hat dann doch etwas bewirkt. Und hier ist halt wahnsinnig viel Potenzial. Und ich denke, diese drei Sammlungen, die zeigen einfach, was eine Stadt wie Wiesbaden tatsächlich kann. Was jetzt die Beziehung zu unseren Sammlungen anbetrifft, das ist recht einfach. Die Jugendstilsammlung von Nees passt ja wirklich passgenau neben unseren Expressionismus Münchner Prägung. München ist dieser Ort, der, Jawlensky wurde angelockt von München als Ort des Jugendstil, als Ort der Jugend. Das heißt, hier fügen sich die Dinge auf einmal sehr gut zueinander. Jugendstil war eine Avantgarde-Bewegung, die dann vom Expressionismus quasi abgelöst wurde. Die Richtung, die Schlagrichtung war aber schon auf Erneuerung der Kunst in beiden Fällen mit unterschiedlichen Methoden. Die Sammlung Frank Brabant wiederum fügt sich ähnlich passgenau an unsere Expressionismus- und neusachliche Richtung. Wir sind ein Museum, das sich vor allem den 10er und 20er Jahren gewidmet hat, auch wieder mit der Figur Jawlensky verbunden, der halt ab 1921 in Wiesbaden war. Und viele Dinge in der Sammlung Frank Brabant sind Spiegelbilder zu Dingen, die wir haben, fügen sich zu Konvoluten zusammen, die plötzlich sich nicht nur verdoppeln in der Bedeutung, sondern vervielfachen, weil sie auf einmal Kerne bilden. Ja, und die Sammlung von Reinhard Ernst ist eine Sammlung, die unseren amerikanischen Interessen quasi gegenübersteht. Zum einen ist sie die Sammlung, die repräsentiert, wofür Wiesbaden 1957 mal stand, nämlich den Aufbruch in die Moderne mit der Ausstellung Couleur Vivante, die in diesem Haus, also im Museum Wiesbaden, stattfand und die hier aber nie so ganz recht gepflegt wurde. Also wir haben eine schöne Sammlung informell, aber wir haben nie so recht viel daraus gemacht, weil sich einfach in der Zwischenzeit andere Stränge herausgebildet haben. Ich habe einmal eine informelle Hängung gemacht, 2011. Das war es dann aber auch und wir haben da einfach keine Street Credibility und die hat der Reinhard Ernst, aber er hat zugleich eine Sammlung amerikanischer abstrakter Expressionisten, die sich wundervoll an unsere amerikanische Sammlung anfügt. Das heißt, die beiden Museen werden sich sehr, sehr auf Schulterhöhe gegenüberstehen und eine sehr, sehr schöne Ergänzung machen. Und diese drei Privatsammlungen zusammen mit der staatlichen Sammlung des Museums Wiesbaden bilden mit einmal einen Verbund, der erstaunlich stark ist.
Wie bewerten Sie denn die Sammlungen? Haben die einen großen kunsthistorischen Wert?
Ja, also man muss auch immer scheiden zwischen Geld und kunsthistorischem Wert, aber zuallererst mal haben wir sie taxieren lassen und die Sammlung Nies bekanntermaßen mit über 42 Millionen, die Sammlung Frank Brabant mit rund 13 Millionen, von denen die Hälfte, also 7 Millionen, zu uns geht. Die Sammlung Ernst bewegt sich, glaube ich, auch im 40-Millionen-Bereich. Das ist schon mal, glaube ich, ein Anhaltspunkt. Und kunsthistorisch, denke ich, ist der Wert tatsächlich, wenn sich Dinge zueinander fügen und zusammengefügt mehr als das Doppelte ausmachen. Und das geschieht in allen drei Fällen. Hier bildet sich auf einmal eine wirklich erstaunliche Vielfalt im Rahmen einer gemeinschaftlichen Ausrichtung heraus. Und ich glaube schon, dass das Wiesbaden zu einem ganz neuen, ja, Zentrum ist ein abgenutzter Begriff, zu einem Destination auch. Wiesbaden ist schon etwas, worauf man sehen wird in Zukunft. Und das hat mit diesen, ja, vier Sammlungen zu tun, die sich hier zueinander finden.
Ich will gerade noch mal auf das neue Museum von Reinhard Ernst kommen, das er ja bauen will. Wiesbadener Bürger haben sich dafür entschieden, dass dieser fabelhafte Standort Wilhelmstraße 1 dafür geeignet wäre, für dieses Museum. Und Sie haben eine nicht unerhebliche Rolle dabei gespielt.
Naja gut, ich bin, wie soll man sagen, Kulturlobby, aber ich bin auch Wiesbadener Bürger. Ich glaube, ich würde, das eine ist nicht gegen das andere gerichtet und natürlich wäre auch eine andere Bespielung dieses Grundstücks denkbar gewesen. Ich
Hotel,
glaube, ja, das Hotel war natürlich, ist auch nicht uninteressant und hatte auch seine guten Gründe. Ich glaube aber, aus der Erfahrung, die ich jetzt schon an vielen Orten, in denen ich gearbeitet habe, gemacht habe, dass man mit Kultur für die Zukunft weit mehr rausholen kann als mit so einer relativ praktikablen Entscheidung für einen Ort, an dem man Gäste unterbringen kann. Die Orte, wo Gäste untergebracht werden, die entstehen, wenn man eine Destination geworden ist. Und ich glaube, guten Gewissens sagen zu können, dass Wiesbaden tatsächlich eben so ein Zugort werden wird. Ich glaube, dass die Kunst und die Kultur ein Standortfaktor sind, den Wiesbaden fast natürlicherweise annehmen könnte. Denn ich glaube, Industrie wird sich jetzt nicht in der Größenordnung ansiedeln. Das Banking ist in Frankfurt. Ich denke, eine ehemalige Kurstadt, die Kultur geprägt hat in starkem Maße, auch wenn es eine sehr konservative Kultur im 19. Jahrhundert war, jetzt nochmal neu aufzulegen, ist eine gute Fortführung einer noch sehr jungen Tradition. Ich glaube, dass Kultur sehr, sehr geeignet ist, Wiesbaden einen noch ganz anderen Klang oder Glanz zu verleihen.
Das sagt Alexander Klar, Museumsdirektor Wiesbaden. Ja, und auch große Sammler haben klein angefangen. Herr Ernst zum Beispiel hatte in jungen Jahren gar kein Interesse an der Kunst. Wie aber er dazu gekommen ist, das erzählt er jetzt.
Ja, ich kann mich an die Anfänge erinnern. Das war etwa Anfang der 80er Jahre. Ich war sehr oft durch den Aufbau meiner Firma unterwegs, weltweit. Und was macht man, wenn es am Wochenende mal regnet? Man geht in ein Museum. Und so habe ich im Laufe der Zeit meine Liebe zur Kunst entdeckt und meine Sammeltätigkeit begann auch etwa Anfang der 80er Jahre, als wir zu Hause unser Haus gebaut, also uns, als wir unser erstes Haus gebaut haben und die Wände noch alle unbehängt behängt waren. Und ich habe damals begonnen, Bilder für mich zu sammeln. Und Sie wissen, Sammler wird man nicht oder nimmt man sich nicht vor zu werden, sondern Sammler wird man dann, wenn man plötzlich keine Wände mehr hat, um die Bilder zu hängen. Und das kam bei mir etwa so um 2000, als ich dann festgestellt habe, du brauchst diesen Raum, um deine Sammlung unterzubekommen. Und da habe ich gemerkt, du bist Sammler. Und und seit der Zeit hat sich das extrem, verfestigt. Und ich bin leidenschaftlicher Sammler geworden. Und speziell die Kunst, die ich eben liebe, nämlich die Kunst nach, die abstrakte Kunst nach 45, bezogen auf europäische, japanische und amerikanische Künstler.
Wie alt waren Sie, als Sie sich für Kunst angefangen haben zu interessieren?
Ja, ich war über 40. Und das ist also auch einer der Gründe, warum wir in unserem zukünftigen Museum etwas für Kinder machen wollen, damit die nicht auch erst mit 40 an Kunst herangeführt werden.
Was hat Ihnen denn, als Sie 40 Jahre alt waren oder über 40 Jahre alt, was hat Ihnen denn dann besonders gefallen?
Das kann ich gar nicht mal sagen. Was ich von Anfang an eben für gut fand, war die abstrakte Kunst. Das hat sich nie verändert. Natürlich gucke ich mir auch Caravaggio an oder ich gucke mir viele andere, Albrecht Dürer beispielsweise, wunderbar. Aber die Liebe gehört eigentlich der abstrakten Kunst. Das hat sich schon relativ früh herausgestellt und meine Sammlung besteht heute ausschließlich aus abstrakten Werken.
Können Sie definieren, warum Sie sich dafür entschieden haben, was Ihnen da besonders gefällt?
Das kann ich nicht. Ich kann Ihnen nur eins sagen, mich interessieren extrem die Farben. Und das Schöne ist bei der abstrakten Kunst, man muss sich nichts vorstellen, was man sieht, sondern man kann sich sein eigenes Bild machen. Und das ist der Riesenvorteil. Man muss es nur wissen und sehen, und dann wird einem auch abstrakte Kunst gefallen.
Also Sie haben dann Ihr erstes Bild gekauft. Was war das?
Das war ein Karl Otto Götz. Das war eine Gorsche. Und danach kam sofort ein Hubert Berke, den Sie hier in meinem Raum sehr gut vertreten sehen.
Und Sie hatten glücklicherweise auch die finanziellen Möglichkeiten, dann schon so richtig einzusteigen?
Nein, die hatte ich damals nicht. Das waren die ersten Bilder, die ich gekauft habe. Das waren, wie gesagt, jetzt keine Öl-auf-Leinwand-Gemälde, sondern das waren Zeichnungen, das waren Skizzen, das war auch mal ein kleines Ölgemälde, aber die haben nicht mehr als 1000 D-Mark damals gekostet. Und das heißt, ich habe eben auch klein angefangen.
Und dann waren Sie angefüttert? Dann ist das Jagdfieber erwacht oder wie?
Ja, das passiert einfach, man kann keinen Zeitpunkt nennen. Das passiert einfach irgendwann mal. Wenn man sich mehr um die Künstler kümmert, sich mehr dafür interessiert, da merkt man, was sie alles geleistet haben. Und dann beginnt automatisch auch mal so eine Sehnsucht danach, diese Künstler, die eigentlich zu bringen, zu zeigen, was eigentlich nach dem Krieg hier bei uns in Deutschland passiert ist. Und dafür gibt es ja sehr viele. Karl Otto Götz ist einer der Großen. Hubert Berke ist einer der Großen, aber kaum Bekannten. Und das liegt mir eben sehr am Herzen und das hat sich im Laufe der Zeit auch herauskristallisiert, mich dieser Künstler anzunehmen und denen auch einen guten Platz in einem Museum in einem Museum zu geben.
Haben Sie denn gesammelt, also wie waren die Kriterien, was Sie gesammelt haben? Das, was Ihnen gefallen hat, also ganz subjektiv, oder hat auch eine Rolle gespielt, welche Bedeutung die in der aktuellen Kunst hatten?
Nein, der Kunstbetrieb hat mich eigentlich damals noch gar nicht interessiert, sondern ich habe die Bilder gekauft, wie sie mir gefallen. Und ehrlich gesagt, das tue ich heute noch. Ich kaufe kein Bild, was mir nicht wirklich gefällt. Gut, im Laufe der Jahre lernt man natürlich auch erkennen, was ist ein gutes Bild und was ist ein weniger gutes Bild. Das ist natürlich auch subjektiv, aber letzten Endes kommt es in erster Linie bei mir darauf an, dass mir das Bild gefällt.
Ich würde gerne ein paar Anekdoten hören. Sie können mir doch sicher etwas erzählen, was Ihnen schon passiert ist beim Bilderkauf.
Ja, ich kann mich gut erinnern. Ich habe mal bei Ketterer in München auf einen Norman Bloom, das ist ein amerikanischer Künstler, gesteigert und sehr großes, schönes Bild. Und es war ausgerufen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber zum Preis, glaube ich, um die 40.000 Euro. Und irgendwann gab es keine Konkurrenten mehr. Es waren Telefone, also ich habe telefonisch gesteigert. Ich habe mir vorher das Bild aber angesehen, habe dann telefonisch gesteigert. Und plötzlich sagt die Dame von Ketterer, es ist niemand mehr da. Und dann waren wir bei noch nicht mal 20.000. Und dann ist Folgendes passiert, ist die Telefonleitung zusammengebrochen. Das waren zwei Bewerber aus USA. Die Leitungen sind zusammengebrochen, ich war alleine. Und dann war ich in New York, ein paar Jahre später, und habe dann auf einer großen Ausstellung unten am Hafen einen Händler getroffen, der hauptsächlich Norman Bloom verkaufte. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich auch ein schönes Bild von ihm habe und dann in München ersteigert hätte. Und dann guckt er mich an und sagte, Sie waren das. Konnte sich noch sehr, sehr gut daran erinnern und er sagte, Sie haben einen sehr guten Kauf gemacht und ein sehr schönes Bild. Das war, ja, das war eine, es gibt noch viele Anekdoten, wo man, gerade bei Auktionen, wo man eigentlich gar nicht glaubt, dass man an Bilder kommt, weil die Nachfrage sehr groß ist. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe Frank Stella Skulpturen aus der Moby Dick Serie und ich hatte mir vorgenommen, eine Skulptur zu kaufen in London und die Skulptur ist dann viermal so teuer geworden und ich hatte keine Chance. Und dann gab es eine in London und ich dachte, naja, das hat gar keinen Sinn, dass du da anfängst, da kommst du nicht dran und siehe da, ich habe die Skulptur bekommen zum unteren Ausrufpreis und habe ich nie damit gerechnet. Das freut einem natürlich sehr. Und, ja.
Gleich erfahren wir, was Reinhard Ernst über die Preisgestaltung auf dem Kunstmarkt denkt. Zuvor aber eine kurze Pause mit einem Wunschtitel von ihm, Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Gerade noch mal zu den Preisen. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie ein Gefühl für Preise auch bekommen haben? Also, dass Sie wussten, das Bild ist so und so viel wert und das bezahle ich aber mehr nicht, weil ich diesen überteuerten Preis dann nicht bezahlen möchte?
Das lernt man relativ schnell. Allerdings muss man auch lernen, dass die Preise sich extrem anpassen. Also ein Bild, was Sie früher mal in den 90er Jahren vielleicht für 100.000 D-Mark bekommen hätten, müssen Sie lernen, dass dieses gleiche Bild heute sicher 200.000 bis 300.000 Euro kostet. Das heißt, man muss seine Vorstellungen laufend anpassen. Zumindest in der heutigen Zeit, wo die Preise eigentlich nur einen Weg kennen nach oben. Und demzufolge, es nützt nichts, wenn ich weiß, was es irgendwann mal früher gekostet hat. Heute kostet es eben so viel und man muss sich eben selbst eine Grenze setzen und sagen, das bin ich bereit dafür zu bezahlen und Schluss aus. Also grundsätzlich bin ich absolut der Meinung, dass das, was heute stattfindet, total übertrieben ist. Ich bin der Meinung, dass es komplett ungesund ist, dass die Preisentwicklung sehr ungesund ist. Und zwar getrieben einfach von Geldanlegern und nicht von Sammlern und nicht von Museen. Denn die können sich das heute fast nicht mehr leisten. Insofern finde ich das alles, die Preisentwicklung, gar nicht gut. Und trotzdem versuche ich ab und zu schon an Bilder zu kommen, weil sie auf der einen Seite einmalig sind und b. wahrscheinlich noch teurer werden. Deshalb ich versuche, selbst wenn es mir manchmal schwerfällt, so viel Geld dafür auszugeben, dann letzten Endes immer noch was zu bekommen und um meine Sammlung dann einfach zu vervollständigen.
Vervollständigen ist ein gutes Stichwort. Ich nehme an, Sie als wahrer Sammler sagen, meine Sammlung ist nie vollständig. Und Sie haben jetzt, glaube ich, 700 Bilder, stimmt das?
Ja, das sind ungefähr mittlerweile, es sind etwa 800 und davon sind ungefähr 600 Museumsbilder.
Und das ist nicht genug?
Nein, weil ich meine, Sammlungsschwerpunkt ist zwar die Kunst nach 45, aber nach 45 geht ja weiter. Wir haben heute 2018 und es ist für mich ganz klar, ich sammle abstrakte Kunst weiterhin, zeitgenössische abstrakte Kunst. Und davon gibt es mittlerweile schon sehr, sehr viele in meiner Sammlung. Und das ist nach wie vor für mich noch ein weites Feld, was zu beackern gilt. Und es ist immer wieder schön, wenn man ein Bild kaufen kann zu einem Preis, wo man sagt, Mensch, das war toll, denn letzten Endes, wissen Sie, man kauft das Bild ja für die Sammlung, aber eigentlich ist der Sammler ja darauf aus, das, was er hat, auch zu zeigen. Und jedes Bild, was ich kaufe, kaufe ich ja nicht für mich, das kaufe ich ja eigentlich für die Allgemeinheit. Und so bin ich auch gepolt und deshalb wird das ja auch im Museum, werden die Bilder im Museum auch ihren Platz haben. Und deshalb, wenn ich von Sammlertätigkeit rede, rede ich eigentlich fast immer, das hört sich komisch an, aber das ist so, das ist ein Dienst an der Allgemeinheit. Denn letzten Endes kommen die Bilder der Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeit und der Öffentlichkeit zugute.
Leider wird es noch eine ganze Weile dauern, bis wir Wiesbadener dann in Ihr Museum gehen dürfen. Das dauert noch ein paar Jahre.
Ja, das ist leider so. Ein Museum, so wie wir es vorhaben zu bauen, ist nicht etwas, was man in einem oder zwei Jahren bauen kann. Es bedarf der Planung. Sie wissen, ich habe einen japanischen Architekten, meinen Freund Fumihiko Maki, der die ganze plant, gemeinsam mit Schneider und Schumacher aus Frankfurt. Die machen die Ausführungsplanung. Das ist natürlich ein sehr aufwendiges Thema und die Planungen, die Vorplanungen sind ja im Laufen, aber bis zur Baugenehmigung und dann bis zum Baubeginn wird es nächstes Jahr werden und man muss mindestens 2-2,5 Jahre für den Bau rechnen, sodass wir eigentlich heute davon ausgehen, dass es Ende 21, aber eher Anfang 22 sein wird.
Was sagen Sie denn den Menschen, die kritisch dem Projekt gegenübergestanden haben, vor allen Dingen mit dem, was gezeigt werden soll? Also abstrakte Kunst nach 45 ist ja ein bisschen schwierig. Viele Menschen haben auch nichts darüber gelernt. Sie haben mal geäußert, das sei Ihnen wohl bewusst und Sie würden sich darauf einrichten.
Ja.
Was machen Sie dann?
Ich denke, zum einen muss man akzeptieren, dass es nicht jedermann, dass es nicht jedem sofort zugänglich ist. Es gab hier aber auch eine Menge von Menschen, die am Anfang gegen das Museum waren, die sich total gewandelt haben und der Meinung sind, es ist schön, dass jetzt ein Museum hier hinkommt. Was den Inhalt betrifft, hat man sich noch nicht so sehr viele Gedanken gemacht, wobei ich prinzipiell gesagt habe, es wird hier abstrakte Kunst gezeigt und ich glaube, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal dieses Museums, dass hier ausschließlich abstrakte Kunst gezeigt wird. Und abstrakte Kunst von Künstlern, die Weltruf haben. Also insofern wird dieses Museum, glaube ich, auch für manche Menschen interessant werden, die heute noch nicht wissen, wie es wirklich mal aussieht. Ich glaube, man kann Neugierde erwecken und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere, der heute mit abstrakter Kunst noch nichts am Hut hat, plötzlich feststellt, Mensch, das sieht ja ganz gut aus, das ist ja toll. Also da arbeiten wir stark dran, da arbeiten wir sehr dran.
Ja, schade, dass wir noch so lange auf das Museum warten müssen. Aber ab 2019 gibt es ja die Jugendstilsammlung von Nees zu bewundern. Und jetzt schon, ab 13. April, die Sammlung von Frank Brabant. Das war aus gegebenem Anlass unser Sammler-Special. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak. Mit einem Hinweis, ebenfalls aus gegebenem Anlass, noch bis zum 13. April können Sie die Mitglieder des neuen Kulturbeirats wählen, falls noch nicht geschehen. Bitte tun Sie es unbedingt. Geben Sie der Kultur in Wiesbaden eine Stimme. Wahlunterlagen auf der Internetseite der Stadt. Und damit tschüss.